Les Arts Florissants waren das, geleitet von Paul Agnew, mit der Ouvertüre aus der Oper Orphée et Eurydice von Christoph Willibald Gluck. Eine antiken Imagination des 18. Jahrhunderts, in der die Sage vom Sänger erzählt wird, dem es gelingt, seine Geliebte aus dem Totenreich ins Leben zurückzuholen. Fast jedenfalls. Schon seit der Antike holt auch das Baden erschöpfte Menschen ins Leben zurück. Aufwendige Körperpflege und Geselligkeit gehörten zum Leben mindestens der Oberschicht dazu. Und deren Berichte und Gebäude, die prägen ja heute unser Bild von der Antike. Wellnessprogramme und Erlebnisbaden, das gab's schon damals und es muss ein großer Spaß gewesen sein. Mit allen Wassern gewaschen, vom Baden heißt diese Matinée. Und das gilt im Übrigen auch für den Kulturwissenschaftler Bernd Brunner. Er hat eine Geschichte des Badens geschrieben. Abtauchen und treiben lassen heißt das Buch. Und das habe ich jetzt mit ihm auch vor. Guten Morgen, Herr Brunner.
Guten Morgen, Herr Biesler. Ich grüße Sie.
Schwimmen, schreiben Sie in Ihrem Buch, das war immer auch notwendiges Übel. Klar, sonst ertrinkt man oder man kommt nicht auf die andere Seite von Fluss oder See. Baden ist was anderes. Das macht man freiwillig. Ist das der Unterschied?
Ja, also ich denke, es gibt einen ganz engen Bezug zwischen beiden. Man kann natürlich die Geschichte des Badens auch nicht so unendlich zurückverfolgen. Aber Menschen haben sicherlich immer das Bedürfnis verspürt, sich zu erfrischen, gerade an heißen Tagen, wie wir es jetzt auch jetzt in diesen Monaten hier erleben. Und das Schwimmen kam halt irgendwann als Notwendigkeit dann sicherlich auch dazu. Die Wanderung über die verschiedenen Kontinente und so weiter, da konnte man sicherlich auch nicht auf das Schwimmen verzichten.
Dieses Baden im Wasser, das ist ja auch Tieren eigen, das tun die auch. Mhm. Es geht wahrscheinlich so weit zurück in der Menschheitsgeschichte, dass es weiter zurückgeht als das Schreiben. Das heißt, wir haben keine Berichte von frühem Baden. Aber angenehm ist das Wasser, wenn es ruhig ist und kontrolliert, den Menschen wahrscheinlich schon ziemlich lange.
Ja, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Also solange es nicht zu kalt ist oder zu warm. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen manchmal das Gefühl, dass das Wasser einfach zu stark erwärmt war. Dann ist es auch nicht mehr so richtig toll. Aber optimal ist es halt, wenn es relativ kühl ist draußen und das Wasser eben auch kühl. Und dann hat es eben wirklich auch diesen erfrischenden Effekt. Eben auch für einen Schwimmer ist auch ganz wichtig.
Ja, Sie gehen regelmäßig schwimmen. Warum eigentlich? Was gibt Ihnen das?
Ja, ich bin vor ein paar Jahrzehnten eigentlich vom Joggen, vom Laufen weggekommen. Hatte ein bisschen Probleme mit den Knien und habe dann gemerkt, das Schwimmen ist eigentlich für mich ideal. Ich gehe wirklich fast jeden Tag schwimmen, also übertreibe nicht. Ich war heute auch schon. Ja, es hilft gegen Bauch, es hilft einfach fürs allgemeine Wohlbefinden. Es ist für mich eine Art von Meditation auch durchaus, vielleicht auch Therapie sogar. Also man kommt ausgeglichener wieder raus. Und dann lag es für mich eben auch als jemand, der sich immer mit Geschichte beschäftigt in seinen Büchern sehr nahe, dann mal dieses Thema direkt anzugehen und zu gucken, wie das eigentlich angefangen hat, wie sich das entwickelt hat. Und das war dann eigentlich besonders schön, weil es echt ein Herzensthema ist für mich.
Und hören Sie dann auch mal irgendwann auf mit Armzug und Beinschlag, wenn Sie im Wasser sind und gehen sozusagen über vom Schwimmen ins Baden? Lassen sich treiben?
Ja, das mache ich auch gerne. Also das war auch ein Teil einer Erkenntnis aus den Recherchen zu diesem Buch, dass ja die Menschen früher sehr viel verschiedene Arten hatten, sich im Wasser zu bewegen. Also die haben sich gedreht. Sie sind ohne die Arme dann irgendwie auf dem Rücken und haben alles Mögliche gemacht. Heute verengt sich das ja oft. Wenn Sie sich die Schwimmer angucken, sind sie halt entweder die Kreuzschwimmer, die Brustschwimmer, die Rückenschwimmer, aber wenig dazwischen, ne? Und das fand ich interessant, dass es da eben früher diese Vielfalt gegeben hat, als sich das noch nicht alles so fokussiert hat auf bestimmte Schwimmarten.
Keine albernen Schwimmarten mehr, das scheint den Leuten dann peinlich zu sein. Die halten sich an dem, was auch wettkampfmäßig zugelassen ist. Aus diesem natürlichen Bedürfnis, so ins Wasser zu gehen und sich von dem umschmeicheln zu lassen, wird irgendwann Kultur mit angelegten Gewässern, die dann sogar gewärmt werden können und überbaut, also Regen- und Wetterschutz. Mhm. Was sind die ältesten Badeanstalten? Also klar, in der Antike gibt es schon welche.
Genau, also in Mesopotamien hat es wohl auch schon solche Anlagen gegeben, aber definitiv klar belegt sind sie natürlich fürs alte Rom, wo das wirklich auch Teil der Körperkultur gewesen ist. Die Leute haben natürlich auch immer im Tiber gebadet. Das waren dann die, sage ich mal, die ärmeren Leute vielleicht auch. Die Reicheren konnten sich dann eben den Aufenthalt in diesen Balnearien und so weiter dann leisten.
Ja, und die haben das über ganz Europa verbreitet, aus Rom kommend. Wir haben ein Bad in Baden-Baden, ein römisches Jahr heute auch schon besucht. Aber trotzdem, irgendwann hatten die Leute genug vom Baden. Es gab ja dann keine Bäder mehr, die sind in Ruinen verfallen. Warum hat man aufgehört mit dem Baden?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Also es geriet so ein bisschen in Misskredit. Man hat spekuliert, dass da auch Krankheiten übertragen werden können. Dann kamen natürlich die Vorbehalte der Kirche auch dazu. Also dieses ganze Thema Nacktheit und Männer und Frauen zusammen in der Badeanstalt. Aber es hat sich dann im Laufe der Zeit doch wieder durchgesetzt. Ich denke, der Wunsch der Menschen war einfach stärker, sich im Wasser zu bewegen und dann eben auch sogar bis ins Meer hinauszugehen. Das war ja dann die spätere Entwicklung, so ab dem 17. Jahrhundert ungefähr.
Da sind wir, stelle ich mir jedenfalls vor, in England, also in diesen schönen Seebädern, die in der Zeit entstehen?
Ganz genau. Das lässt sich wahrscheinlich auf die Entdeckung einer bestimmten Quelle im Uferbereich in Scarborough, North Yorkshire, also an der Nordseeküste, zurückverfolgen, wo dem Aufsuchen dieser Quelle und auch dem Verweilen dort also bestimmte gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben wurden. Und dann nahm das irgendwie seinen Lauf, also dass man sich dann auch immer mehr ins Meer hinausgewagt hat. Es gab dann sehr präzise Anweisungen, also vor dem Frühstück für Männer möglichst 5 Minuten und für Frauen, Kinder und Kranke 2 Minuten, aber erst 3 Stunden nach dem Frühstück. Also es gibt da so ein paar
sehr präzise,
Ärzte, die sich damit beschäftigt haben und das populär gemacht haben im Laufe der Zeit. Und von dort aus ist es dann auch übergeschwappt, erst nach Frankreich und dann wenig später auch an die deutschen Küsten.
Also Baden ist eigentlich auch immer eine Modeerscheinung. Es muss irgendwie vermarktet werden offensichtlich. Die Attraktivität wird daraus gewonnen, dass man sagt, das ist gesund und gleichzeitig ist es vielleicht auch ein bisschen schick in diesen Seebädern. Es ist in der Regel bis jedenfalls hier ins 18. Jahrhundert was für die Oberschicht.
Genau, also da mit den ganzen entsprechenden Techniken und Vorrichtungen, die es gab, um den Gang ins Wasser zu vereinfachen. Also es ging ja dann auch immer ganz stark darum, der Meereslust zu frönen, sozusagen, wenn man das so formulieren möchte. Es ging immer darum, die Menschen auch vor den Blicken der Neugierigen abzuschirmen. Das war so ein ganz wichtiger Faktor, dass man dann zum Beispiel spezielle Badekarren entwickelt hat, Badeboote, in denen ein ganz diskretes Eintauchen ins Wasser dann ermöglicht wurde und geschützt vor den Blicken der neugierigen Leute, die sich da vielleicht auch am Strand aufgehalten haben in dem Moment.
Wie, das heißt, ich fahre mit einem Boot aufs Wasser und gehe dann innerhalb des Bootes hinein?
Das war tatsächlich eine sehr seltsame Entwicklung, hat sich wohl auch nicht so richtig durchgesetzt. Ja, die Leute waren halt einerseits in diesem eingebauten Pool, wenn man das so formulieren möchte, von diesem Badeboot geschützt, vor den Blicken auch und auch überhaupt geschützt, unterzugehen.
Man hatte was zum Festhalten, ja.
Da war praktisch nur so ein Bassin eingebaut. Ne? Das war so eine Sache, aber die wahrscheinlich auch nicht so den wahnsinnigen Reiz für die Leute entfaltet hat. Deswegen hat sich das nicht durchgesetzt.
Ja, zeigt aber auch, dass man dem Meer jetzt, jedenfalls dem offenen Wasser, nicht so ohne weiteres vertraut. Ne? Also so gewisse Vorbehalte hat man wahrscheinlich schon. Vielleicht auch, weil es ja Geschichten gibt von Meeresungeheuern und man nicht sehen kann, was sich da unten befindet.
Richtig, oder dass einfach Leute auch nicht von Schiffsfahrten zurückgekehrt sind. Ne? Das hat es ja immer wieder gegeben. Also der Wunsch nach Erfrischung im Wasser, der konkurrierte eigentlich immer wieder mit der Angst, auch in den Fluten zu verschwinden. Ne? Und die Angst war ja auch berechtigt und ist bis heute berechtigt, auch wie die Statistiken ja leider auch belegen. Es gibt immer wieder Fälle von Menschen, die halt untergehen aus verschiedensten Gründen. Besonders dann natürlich, wenn sie nicht schwimmen können.
Genau, gerade gab es ganz viele bei den Hitzewellen, wirklich Badetote, die im Wasser bewusstlos geworden sind und ertrunken.
Genau.
Das war damals so, dass es für diejenigen, die nicht ins Wasser gehen wollten, habe ich mal in Ihrem Buch gelesen, offenbar Leute gab, die sie geschubst haben, damit sie doch ins Wasser gegangen sind, obwohl sie eigentlich nicht wollen?
Ja, ich denke, sie wollten eigentlich schon, aber es war so ein bisschen wahrscheinlich von Angstlust geprägt, das Ganze, denke ich mir. Also sie haben dir einen Auftrag gegeben sozusagen, die waren dort, die sogenannten Dipper. Da gibt es auch eine ganz legendäre, robuste Badewärterin.
Ja, eine Frau, ne?
Da gibt es auch verschiedene Fotos von ihr, Mary Wheatland, die im Laufe ihres langen Lebens immer wieder Leute ins Wasser gestupst hat und auch ihnen auch wieder geholfen hat, aus dem Wasser rauszukommen. Und tatsächlich auch 30 Badende vor dem Ertrinken gerettet haben soll. Das finde ich auch ganz erstaunlich. Also eine Vorform eigentlich der Badewärter, wie wir sie heute in Schwimmbädern und an Stränden kennen.
Deutschland ist ja mit vielen kulturellen Entwicklungen ein bisschen spät gewesen in der Geschichte. Wann fängt man denn in Deutschland das Baden an?
Also es geht eigentlich richtig los, dass man es belegen kann für das späte 18. Jahrhundert. Das war übrigens auch die Zeit, wo Goethe sich dann zu Wort gemeldet hat zu dem Thema. Der ist auch sehr gerne schwimmen gegangen oder baden gegangen in der Ilm. Aber Sie wollen wahrscheinlich auf diese Badeanstalten hinaus. Die gibt es so seit dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert etwa. Also das war eine parallele Entwicklung, die da eingesetzt hat. Man hat das eigentlich abgekupfert mit den Gebäuden. Es gibt so einen bestimmten Bäderstil natürlich, der sich ja bis heute noch, gerade auch in der Ostseeküste, ganz gut erhalten hat. Dann kam halt irgendwann die Mode dazu und das Ganze hat sich immer weiterentwickelt.
Schwimmbad als Utopie heißt ein Kapitel Ihres Buches. Was ist das für ein besonderer Ort? Was hofft man da zu finden? Was imaginiert man dort?
Es ist ja ein Ort, wo sehr, sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen und sind ja weitgehend nackt. Das heißt, sie sind in gewisser Weise gleich. Es gibt ja sonst eigentlich kaum einen Raum, vielleicht von einer Sauna oder so, jetzt mal abgesehen, wo man sozusagen auf einer Ebene mit den Menschen sich befindet. Und dann Utopie natürlich auch das Schwimmbad als vereinfachtes, gezähmtes Meer. Es fokussiert sich da, es kommt eine Welt zusammen, die es eigentlich sonst außerhalb nicht unbedingt so gibt. Im Schwimmbad, das ist wirklich eine andere Geschichte nochmal.
Abtauchen und treiben lassen, so heißt das Buch von Bernd Brunner, erschienen bei Harper Collins. Vielen Dank fürs Reinspringen in die Badematinee in SWR Kultur, Herr Brunner.
Danke Ihnen, Herr Biesler.